Wir machen das heute so, dass wir das Herrnmal, Abendmahl mit der Predigt zusammenbauen. Das heißt, ich werde dann irgendwann mal überleiten zum Herrnmal. Das Thema heute Vormittag ist: So viele Religionen, warum ausgerechnet Jesus? Wir haben von Ingrid einen Vortrag zur Verfügung gestellt bekommen, den wir uns bei der Bibelstunde angehört haben. Ich gehe zurück auf Herrn Dr. Wolfgang Nestvogel, Leiter der Gemeinde BEG in Hannover. Und er zeichnet eben ein Bild über die Religionen, die es gibt, aktuell. Und er stellt sich die Frage, wenn es ein so großes Angebot an Religionen gibt, warum soll man sich dann ausgerechnet für Jesus Christus entscheiden? Man kann es halten wie Gotthold Ephraim Lessing, dessen Statue ja am Gänsemarkt steht, mit seiner berühmten Ringparabel, Nathan der Weise, wo er quasi für ein Evangelium der Toleranz wirbt. Alle Religionen haben im Prinzip einen Kern der Wahrheit in sich und sie könnten doch friedlich nebeneinander her existieren. Sie könnten voneinander lernen und so der gesamten Menschheit dienen. Der katholische Theologe Hans Küng meint eben, dass die Schnittmenge aller Religionen, und er zählt dabei auch das Christentum zu den Religionen, also diese ethische Schnittmenge aller Religionen wäre so belastbar, dass sie eben für eine neue, friedliche Weltordnung dienen könnte. Genauer gesagt, die Wahrheit ist nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem der Friede unter den Menschen. Also, jeder hat einen Teil der Wahrheit, jede Religion hat einen Teil der Wahrheit. Sie können alle voneinander lernen. Sie müssten einander nur akzeptieren und tolerant nebeneinander her existieren. Wie kann dann aber in diesem Angebot an Religionen ein Einzelner hergehen, eine einzelne Person hergehen und für sich beanspruchen, den einzig richtigen Weg zu kennen und sogar zu behaupten, der einzig richtige Weg zu sein? Da möchte ich jetzt die erste Bibelstelle heute Morgen vorlesen. Und zwar behauptet dieser Mann in Johannes 14,6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn man sich die Religionen genauer ansieht, dann merkt man, es ist unmöglich, dass sie alle recht haben. Also alle können sowieso nicht recht haben. Entweder hat nur eine recht oder alle liegen daneben. Das wäre möglich. Aber sie können unmöglich alle recht haben. Und wenn man sich die Religionen genauer ansieht, sieht man eben, dass sie einander krachend widersprechen. Es gibt den Hinduismus, eine Religion, wo es über 330 Millionen Götter gibt. Es gibt den Buddhismus, wo es im Prinzip keinen Gott gibt. Das ist eine atheistische Religion. Es gibt den Islam, Allah, ein Gott, unnahbar, völlig fern von den Menschen. Und es gibt die christliche Religion, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Man merkt eben, dass es einen Konkurrenzstreit unter den Religionen gibt. Und Jesus ist derjenige, der hier so richtig als Störenfried auftritt. Er zwingt quasi zum Nachdenken über sich und über die Religionen. Er geht so weit, dass er sagt in Matthäus 10, Vers 34 bis 37, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus ist gekommen, um hier anzustechen, um anzuecken. Er sticht wie so ein Störenfried in diesen Luftballon dieser multireligiösen Vorstellungen der Menschen. Alles ist in Ordnung, alle können wir irgendwie voneinander lernen. Es ist doch alles okay. Jesus sagt, nein, es ist eben nicht alles okay. Und er geht noch weiter. Er sagt ja in der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und dann geht er weiter, für diejenigen, die das nicht machen, was er sagt, vergleicht er mit Menschen, die ihr Leben auf Sand bauten. Und als dann ein Regen kam, fiel es ein. Das heißt, alle, die nicht auf Christus bauen, alle, die nicht Jesus folgen, sind diejenigen, die ihr Haus, ihr Lebenshaus auf Sand bauen. Er hat also in seiner Rede einen absoluten Wahrheitsanspruch. Und jetzt ist die Frage, ja, warum denn Jesus und nicht Buddha und nicht Mohammed oder nicht irgendeine andere Religion? Erster Punkt, die Prophetie. Kein anderer wurde wie Jesus vorher angekündigt. 600 Jahre vorher durch Micha, der Geburtsort Bethlehem, die Art seiner Geburt, der Besuch der Weisen aus dem Morgenland, die Flucht nach Ägypten, seine Kreuzigung. Seine Kreuzigung wurde Jahrhunderte Jahre vorher angekündigt, da kannten die Römer die Kreuzigung noch gar nicht. Die wussten noch gar nicht, was das ist. Siddhartha Gautama hat 570 vor Christus gelebt. Und hat den Buddhismus gegründet. Aber der hat nie von sich behauptet, göttlich zu sein. Das war ein Sünder. Das war ein edler Fürstensohn, der irgendwann mal genug hatte von zu Hause. Er wollte die Welt kennenlernen, er wollte hinausgehen, wollte etwas sehen. Und er ertrug das Leid in dieser Welt nicht. Er hat gesehen den Schmerz, er hat gesehen die Vergänglichkeit des Menschen. Der hat dann gesagt, du musst alles in dir abtöten. Abtöten, um den Schmerz zu ertragen. Als Höhepunkt des Buddhismus ist quasi das Nirvana, das du erreichen kannst. Als Symbol dafür der Tropfen, der ins Wasser fällt und dort aufgelöst wird. Also eine Seele, die als Höhepunkt ins Nirvana kommt. Das heißt, wenn du nichts bist, dann hast du auch keine Schmerzen mehr, dann ist alles vorbei. Das ist ganz kurz zusammengefasst die Lehre des Buddhismus. Mohammed war 600 Jahre nach Christus ungefähr. Aber er hat auch selbst nie von sich behauptet, göttlich zu sein in dem Sinn, dass er von Gott ist. Er wurde auch nicht angekündigt, sondern ist eben aufgetreten. Der zweite Punkt ist, nur Jesus war ohne Schuld. Das hat Buddha nicht von sich behauptet. Buddha wurde ja von seinen Anhängern nachträglich zum Gott gemacht. Er hat immer gesagt, ich bin kein Gott. Und auch Mohammed war nicht in irgendeiner Form göttlich. Ja, Mohammed hatte ja, war 40 Jahre alt, als er diese Offenbarungen in der Höhle hatte. Dann wusste er lange nicht, ist das jetzt von Gott oder sind das irgendwelche dämonischen Einflüsse. Dann war durch den Tod seiner Lieblingsfrau Aditya, hatte er sich dann ein ziemlich haltloses Leben abgedriftet, hat sich dann durch Sonderoffenbarungen 10 Ehefrauen genehmigt, obwohl im Koran nur 4 erlaubt sind. Also das sieht man schon, das ist überhaupt kein göttlicher Lebensstil dahinter gewesen. Nur Jesus war ohne Schuld. Und er hat darauf bestanden. Er ist in eine Auseinandersetzung mit seinen Gegnern hineingegangen und hat gesagt, wer mich eine Sünde bezichtigen kann, der sage es. Und es gab keine Schuld. Jesus war ohne Sünde. Weder Buddha noch Mohammed waren ohne Sünde. Nur Jesus. Der dritte Punkt ist, das ganze Leben von Jesus war durchzogen von Wundern. Der erste Punkt, die Jungfrauengeburt, die Krankenheilungen, Blinde, die sehen konnten, Lahme, die gehen konnten, die Totenauferweckungen. Das konnte weder Buddha noch Mohammed konnten irgendwelche Wunder tun. Das ganze Leben von Jesus war durchzogen von Wundern. Und ausschließlich dazu, um seine göttliche Sendung, um seine göttliche Macht zu untermauern. Damit dem Menschen bewusst wird, hier ist tatsächlich kein Spinner, kein Verrückter, kein Lügner, hier ist Gottes Sohn am Berg. Deswegen konnte Jesus solche Wunder tun. Und dann der vierte Punkt. Nur Jesus bringt eine Vorleistung. Alle Religionen, und das ist das Wesen jeder Religion, fordert vom Menschen Leistung. Leistung zu erbringen, um Gott oder diese göttliche Macht oder dieses göttliche Wesen friedlich zu stimmen, um es gnädig zu stimmen. Fordert vom Menschen Leistung ab, die es zu erbringen hat. Jesus ist da ganz anders. Jesus ist derjenige, der eine Vorleistung bringt. Er ist in dem Sinn kein Religionsstifter, der eine Tugendlehre oder mit einer Tugendlehre an die Menschen herantritt, sondern zuerst auf sich selbst aufmerksam macht. Sicher lehrt er sehr viel und sehr viele Gebote, aber in erster Linie macht er auf sich als Person aufmerksam. Und jetzt ist die Frage, warum muss dann so eine dramatische Rettungsaktion geschehen? Wenn man sich vorstellt, man ist irgendwo in der Stadt in Hamburg unterwegs, zu Fuß oder mit dem Auto, und auf einmal ein Blaulichtwagen nach dem anderen, ein Peterwagen nach dem anderen, ein Rettungsauto nach dem anderen, überall Blaulicht, ein Riesenaufschrei, Sirenen, wo man nur hinsieht, da muss etwas Dramatisches passiert sein. Da schauen alle plötzlich hin. Und genau das ist passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Genau das ist passiert. Genau das macht Gott, dass er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ in einer dramatischen Rettungsaktion, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf dieses Ereignis zu ziehen. Was Jesus eben noch unterscheidet ist von den anderen Religionsstiftern, ist, dass er die ganze Schuld der Menschheit offenbart. Wie verdorben, wie durch und durch verdorben der Mensch ist. Das kennt man weder im Buddhismus noch im Islam. In der Schärfe, in der Drastigkeit, so dermaßen drastisch, dass der Mensch durch und durch abgefallen ist. Ich zitiere das in Matthäus Kapitel 17. Matthäus 15, Vers 17. Das sind einige von diesen jüdischen Religionsaufpassern, die zu Jesus kommen und sagen, du, deine Jünger haben hier aber mit ungewaschenen Händen gegessen, das kann gar nicht sein. Und dann sagt Jesus, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Das heißt, das, was Jesus sagt, ist, dass der Mensch durch und durch verdorben ist, weil alle bösen Dinge aus dem Herzen des Menschen kommen. Die Diagnose, die Jesus den Menschen gibt, ist, dass sie von Gott abgefallen sind, dass sie durch und durch schlecht sind. Und jetzt der Aufruf von ihm, keine Verbesserungen durchzuführen. Denn der Mensch hat keine Möglichkeit, irgendwelche Verbesserungen durchzuführen, die ihn vor diesem heiligen Gott stehen lassen könnten. Er kann nicht irgendwo irgendetwas aufpolieren. Du kannst nicht hier sagen, okay, damit muss ich jetzt mal aufhören oder hier muss ich eine Veränderung durchführen. Nein, du bist so abgefallen, du bist so tief in Sünde verstrickt, dass du vor dem heiligen Gott nicht stehen bleiben kannst. Wir tun die Sünde nicht, oder wir sind nicht Sünde, weil wir Sünde tun, sondern wir sündigen, weil wir durch und durch Sünder sind. Und da kommt jetzt die entscheidende Bibelstelle dazu. Und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Hier schreibt Paulus, er hat den, also Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt vor Gott nur eine Gerechtigkeit, nur eine Möglichkeit, gerecht zu werden vor Gott dem Vater, indem Jesus für dich eintritt. Denn er hat Jesus zum Sünder gemacht. Der wusste von keiner Sünde. In Galater 3,13 wird das dann auch noch einmal beschrieben. Ich kann das kurz vorlesen. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er selbst zum Fluch wurde. Er hat die ganze Sünde auf Jesus hinauf geworfen und hat ihn zum Sündenbock gemacht. Und er hat unsere Schuld in die Wüste hinausgetragen. In dieser Radikalität kennt weder der Buddhismus, noch der Islam, noch der Hinduismus den abgefallenen Menschen. Kennt der überhaupt nicht. Das einzig und allein lehrt Jesus diesen Abfall des Menschen. Aber jetzt der sechste Punkt, und der ist ganz wichtig, nur Jesus vergibt auch Schuld. Nur er kann das tun, weil er Gottes Sohn ist, weil er für die Sünden gestorben ist, weil er die Macht von seinem Vater bekommen hat. Die anderen Religionen lehren, dass der Mensch seine Sünde selber abarbeiten muss. Nur Jesus vergibt die Schuld. Und das mit dem Abarbeiten, das ist halt immer wieder diese Schwierigkeit. Immer wieder zitiere ich da Römer 10, Vers 2 und 3. Denn ich bezeuge Ihnen, schreibt Paulus über seine Stammesgenossen, die Juden, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Es muss so eine Verführung sein, selber Anstrengungen zu unternehmen, selber irgendetwas zu machen, anstatt sich der Gerechtigkeit zu beugen, die vor Gott gilt, und zwar Jesus als Herrn anzunehmen. Wenn zum Beispiel A auf B trifft und ihn gegen das Schienbein tritt und dann C herantritt und sagt, ich vergebe dir A. Also A tritt B und C tritt heran und sagt, ah, ich vergebe dir, da wird B sagen, hey, ich bin hier, der getreten worden ist. Ich muss demjenigen vergeben. Was willst du ihm vergeben? Aber das macht Christus. C für Christus. Er vergibt A. Er vergibt dem Menschen. Und damit wird uns klar, dass jede Sünde, die wir einem anderen antun, ist zunächst einmal eine Sünde gegen Gott. Das heißt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist die Vergebung von Jesus, damit wir die Konflikte überwinden können. Siebter Punkt ist, nur Jesus hat den Tod besiegt. Nur Jesus hat den Tod besiegt. Mohammed ist gestorben. Buddha ist gestorben an einer Lebensmittelvergiftung, sagt man. Und wir gehen zum Grab unseres Meisters und es ist leer. Das ist der Punkt, dass der Löwe aus dem Stamm Juda auch den Tod besiegt hat, als letztes. Und das ist entscheidend für uns als Christen. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass das Grab leer ist. Das Kernthema des Christentums, dass der Dreh- und Angelpunkt, historisch belegt durch die Heilige Schrift, durch Augenzeugen, Jesus hat den Tod besiegt. Und der letzte Punkt ist, nur Jesus bietet den Menschen eine sichere Zukunft. Klare Ansagen darüber, dass eine neue Welt gemacht wird, ein neues Leben, die für diejenigen ist, die Jesus nachfolgen, die auf ihn hoffen, dass so wie er vom Vater vom Tod auferweckt wurde, auch wir als seine Nachfolger vom Tod auferweckt werden. Er bietet eine Sicherheit, er bietet eine Heilsgewissheit. Das kennt der Islam nicht. Inshallah, so Allah will. Ja? Allah ist wankelmütig, steht sogar im Koran. Vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an. Du hast keine Heilsgewissheit. Die gibt es nicht. Und im Buddhismus, die höchste Stufe ist das Nirvana, dass es dich nicht mehr gibt, damit du keine Schmerzen mehr ertragen musst. Das ist auch keine Lösung. Jesus bietet eine Heilsgewissheit. Er ist vom Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen feiern wir das Erinnerungsmahl, das Herrnmahl, das Abendmahl. Wir erinnern uns daran, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Wir nehmen Brot und Wein zu uns und freuen uns auf das, über das, was er für uns gemacht hat. Lasst uns das jetzt gemeinsam machen.